Am 21. Januar 2001 war ich, nach 25 Jahren als Politiker und gewählter Amtsträger, 8 Jahre davon als Präsident, plötzlich wieder Privatmensch. Im Scherz behauptete ich, dass ich in der ersten Zeit immer verwirrt gewesen sei, wenn ich einen Raum betrat und zu meinem Auftritt keine Musik gespielt wurde. Hail to the Chief war jetzt der offizielle Salut für meinen Nachfolger. Ich war gern Präsident gewesen, befürwortete jedoch die Begrenzung auf 2 Amtszeiten und war fest entschlossen, nicht einen Tag mit dem Wunsch zu vergeuden, in dem Job bleiben zu können. Ich wollte in der Gegenwart und für die Zukunft leben. Von wenigen Ausnahmen abgesehen bin ich diesem Vorsatz treu geblieben, obwohl es mir nach der Wahl 2016 verdammt schwer fiel und noch schwerer nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie, der Tötung von George Floyd, dem Angriff vom 6. Januar 2021 auf unser Kapitol und den einfallsreichen Versuchen der rechten Kulturkrieger, immer neuen Unmut zu schüren, ohne vernünftige Pläne vorzulegen, wie man die Lage für sie selbst und für uns alle verbessern könnte. Die Zeit nach dem Weißen Haus fühlt sich für jeden Ex-Präsidenten anders an. 2001 war ich erst 54, voller Energie, hatte als langjähriger Politiker jede Menge nützliche Erfahrungen und Kontakte gesammelt, die ich einsetzen konnte, um auch als Privatperson dem Gemeinwesen zu dienen. Wie aber macht man das als Ex-Präsident? Mehreren meiner Vorgänger war es in dieser Rolle gelungen, wirklich etwas zu bewegen und so John Quincy Adams' berühmtes Diktum zu widerlegen, wonach es im Leben nichts Kläglicheres gäbe als einen ehemaligen Präsidenten. Adams selbst diente 16 Jahre lang als Kongressabgeordneter, 2 davon zusammen mit Abraham Lincoln, und er führte im Plenum des Repräsentantenhauses den Kampf gegen die Sklaverei an. Als Anwalt vertrat er zudem die aufständischen Afrikaner des spanischen Sklavenschiffs Amistad vor dem Supreme Court und erreichte ihre Freilassung, bevor sie in die Sklaverei verkauft werden konnten. Theodore Roosevelt gründete eine neue Partei und kandidierte 1912 erneut für die Präsidentschaft. Bei der Wahl wurde er immerhin 2., was keinem anderen Kandidaten einer 3. Partei je gelang. William Howard Taft wurde zum obersten Richter des Supreme Courts ernannt. Herbert Hoover war unter Präsident Harry Truman damit befasst, den öffentlichen Dienst auf Bundesebene zu modernisieren und umzustrukturieren. Und Jimmy Carter erwarb sich große Verdienste mit seiner Stiftung, bekämpfte die Medina-Wurmplage in Afrika und wurde zusammen mit seiner Frau Rosalynn zum Gesicht der Hilfsorganisation Habitat for Humanity. Hillary war inzwischen zwar Senatorin, aber schon vorher hatte mich immer beeindruckt, was sie durch ihre Arbeit mit Nichtregierungsorganisationen, NGOs, erreicht hatte, angefangen mit dem Children's Defense Fund. Und während unserer Jahre im Weißen Haus konnte ich dadurch, dass ich ihren Einsatz für zivilgesellschaftliche Initiativen in Afrika, Nordirland, Indien und anderswo beobachtete, viel lernen. Daher entschloss ich mich, eine Stiftung mit einer flexiblen, aber klaren Mission zu gründen. Die Chancen, die das neue Jahrhundert versprach, in den Vereinigten Staaten und der ganzen Welt zu maximieren und seine Lasten zu minimieren. Ich war begeistert von den sich bietenden Möglichkeiten und hoffte, meinen Erwartungen gerecht werden zu können. Zunächst aber stellte sich eine vordringlichere Aufgabe. Ich wollte Hillary, frischgebackene Senatorin für den Staat New York, und Chelsea, demnächst Absolventin der Stanford University, in die Lage versetzen, sofern sie es wünschten, weiter im Dienst der Öffentlichkeit aktiv sein zu können, und ich wollte, dass sie finanziell versorgt wären für den Fall, dass mir kein langes Leben beschieden sein würde, womit in Anbetracht familiärer Vorbelastungen durchaus zu rechnen war. Zu diesem Zweck und auch um die beträchtlichen Anwaltskosten begleichen zu können, die infolge der Whitewater-Untersuchungen und des Amtsenthebungsverfahrens aufgelaufen waren, musste ich jetzt erst einmal richtig Geld verdienen, und das war etwas, das mich bis dahin nie sonderlich interessiert hatte. Als Gouverneur von Arkansas hatte ich bestenfalls $35.000 erhalten, bis die Wähler, wenige Monate bevor ich aus dem Amt schied, das Gehalt auf $60.000 erhöhten. Als Präsident bekam ich $200.000 und bestritt damit den Großteil des Familienunterhalts, begünstigt dadurch, dass mit dem Job eine kostenlose und dazu noch erstklassige Unterbringung verbunden war. Als ich das Weiße Haus verließ, hatte ich mich bereits ausführlich mit der Frage beschäftigt, wie man die Chancen, die aus der globalen wechselseitigen Abhängigkeit resultieren, nutzen und gleichzeitig die daraus erwachsenen Probleme entschärfen konnte. Wir mussten Wohlstand schaffen, ihn aber gerechter verteilen, Verantwortlichkeiten stärker gemeinsam schultern und Gemeinschaften fördern, in denen unsere Unterschiede respektiert und unser aller Gemeinsamkeiten betont würden. Doch das Amerika, mit dem ich mich jetzt konfrontiert sah, hatte sich in vielerlei Hinsicht seit den 1970er Jahren verändert, als ich in die Politik gegangen war und sogar auch in der kurzen Zeit, seit ich das Weiße Haus verlassen hatte. Zwei Amerikas schälten sich heraus, die auf ganz unterschiedlichen Geschichten begründet schienen. Die eine handelt davon, dass Diversität uns stärker macht und es uns ermöglicht, Wohlstand für alle zu schaffen. Durch Chancengleichheit, gemeinsame Verpflichtungen und strikte Gleichbehandlung auf lokaler, bundesstaatlicher und nationaler Ebene. Das andere Amerika glaubt, dass es sich im Kampf um all das befindet, was durch um sich greifende Diversität und ökonomischen Stillstand verloren gegangen ist, vor allem auf dem Land. Dort hat man das Gefühl, wir hätten die Kontrolle über unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaftsordnung und unsere Kultur verloren. Und dieser Teil Amerikas ist entschlossen, nicht auch noch die Kontrolle über unsere Politik zu verlieren, sondern die Politik vielmehr zu nutzen, um die Kontrolle über die anderen drei Bereiche zurückzuerlangen. Ich glaube nach wie vor, dass es uns allen besser geht, wenn wir zusammenarbeiten. In einem dermaßen polarisierten Umfeld heißt das, dass man bereit sein muss, auch mit Leuten zu kooperieren, die nicht so denken wie man selbst. Fast immer bringt Kooperation mehr als Konflikt. Und wenn man mal auf seinem Standpunkt beharren muss, ist es klug, eine Hintertür zur Versöhnung offen zu lassen. Die Fähigkeit, das zu tun, zeichnet große Führungspersönlichkeiten aus. Man denke an Nelson Mandela, der die Repräsentanten derjenigen Parteien, die ihn 27 Jahre im Gefängnis hatten schmoren lassen, in sein Kabinett holte. Oder an Yitzhak Rabin, der am Friedensprozess festhielt, obwohl gleichzeitig Terroranschläge das Leben unschuldiger Menschen forderten. Schließlich wurde er selbst Opfer eines Anschlags. Diesen Weg zu gehen ist selbst in weniger gewaltsamen Zeiten eine Herausforderung.